Hallo und herzlich willkommen zu Knarks Geschwafel Folge 93. Ich bin Knarks und heute schwafel ich mal wieder ein wenig. Genauer gesagt fasse ich euch mal wieder die letzte Ausgabe von Around the Verse zusammen. Das ist halt die letzte größere Video-Mitteilung oder News-Information seitens CIG vor der Sitcom, die uns nächste Woche erwarten wird. Dann gibt es noch ein kleines Geschwafel alias kommentierte Zusammenfassung zu Calling All Devs. Reverse, da gibt es momentan leider nichts zu, also kann ich darüber auch nicht viel sagen oder schwafeln. Stattdessen gibt es allerdings so einen kleinen Wunsch von einem meiner Hörer, und zwar gibt es jetzt heute mal ein kleines Geschwafel über Supportschiffe. Wie soll ich das anders ausdrücken? Ich schwafel halt über die sinnvolle Erweiterung für Industrieschiffe. Nehmen wir mal an, halt, du hast eine Prospector oder du hast halt eine Vulture. Und die müssen ja irgendwie sinnvollerweise auch gute Ressourcenfelder finden. Schiffswracks in Form der Vulture und Asteroidenfelder in Form der Prospector. Und da ist halt die Frage, macht Sinn, ein Scanning-Schiff sich dafür extra noch zuzulegen? Und wenn ja, welches wäre zumindest meiner Meinung nach dafür am besten zu empfehlen? Da würde ich ein bisschen drüber schwafeln. Das ist so ein bisschen schwammiges Thema, aber ich versuche das nachher noch so ein bisschen mehr zu fassen zu kriegen. Von daher warten wir einfach mal ab, was passiert. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, dass ich halt keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit habe. Das heißt, es kann wie immer sehr gut sein, dass ich das ein oder andere falsch interpretiert habe. Dann, ist das leider so. Wenn da etwas wirklich Eklatantes fehlt, schreibt mir gerne eine Mail unter knarks@gmx.de oder schreibt mich auch gerne im Spectrum an. Und ansonsten, wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung, auch gerade bei meinem Schwafelthema handelt es sich halt über meine persönliche Einschätzung der Schiffe. Ihr könnt selbstverständlich immer und jederzeit eine andere Einschätzung der Schiffe und Ähnlichem haben oder auch der Aussagen seitens CRG. Allerdings würde ich mich freuen, wenn ihr mir dann natürlich auch noch eure Einschätzung und Meinung mitteilen würdet. Schreibt mir das auch gerne unter knarks@gmx.de oder natürlich wie immer im Spectrum. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit meinem kleinen Geschwafel zu Around the Verse und dabei wünsche ich euch schon mal viel Vergnügen. Dann fangen wir auch gleich mal mit Around the Verse an, beziehungsweise meiner Zusammenfassung zu der letzten Ausgabe von Around the Verse vor der Sitcom, kleiner Hype. Eigentlich ist mehr oder weniger bei Around the Verse so ein bisschen klarere Aussagen getätigt worden seitens CRG für den kommenden Patch, der ja auch mit der Sitcom veröffentlicht werden soll. 3.3 soll ja bei der Sitcom oder im Rahmen der Sitcom mit veröffentlicht werden, allerdings wohl nicht in einem Live-Release, sondern eher in einer PTU-Veröffentlichung. Ich muss zugeben, so habe ich das Ganze eigentlich immer verstanden. Ich habe mich auch schon immer gewundert, wenn im Foren und Ähnlichem immer davon gesprochen wurde, dass 3.3 komplett live gehen soll während der CitizenCon. Von daher war ich da immer so ein bisschen irritiert. Schön, dass jetzt nochmal Chris Roberts bestätigt hat. 3.3 im PTU geht live an alle Backer, zumindest so der Plan, während der CitizenCon. Wann, wie, wo genau, müssen wir natürlich abwarten, wenn die CitizenCon ist. Und das weitere Schöne ist halt, dass das Object Container Streaming wahrscheinlich auch in der 3.3 Patch Version, die ins PTU gehen soll, während der Sitcon, live geht, also ins PTU live geht. Meine Fresse, ist wie live heute. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Also ich fand halt spannend die Aussage, dass das Object Container Streaming sich sehr positiv auf die Performance ausgewirkt haben soll. Und zwar mehr als 60 FPS sollen da gut hinbekommen sein. Roberts hat da sogar von einem dreistelligen Bereich der FPS gesprochen. Gut, da bin ich und bleibe ich halt skeptisch, aber wenn es zumindest schon mal stabile 60 Frames bietet oder liefert, wäre ich damit schon mal schwerstens zufrieden. Das heißt, auf Hochdeutsch, 3.3 kommt ins PTU zur Sitcom. Wahrscheinlich auch mit dem Object Container Streaming. Wahrscheinlich auch direkt dann halt irgendwie und für alle Backer vermutlich. Ich bin da halt so ein bisschen vorsichtig mit den klaren Aussagen, weil es kann sich ja immer mal wieder ein bisschen was ändern. Und an die Leute, die dann da sich schon mal jetzt auf das PTU freuen, Freut euch drauf, auf jeden Fall. Also jeder neue Patch ist dann so ein kleiner Grund zur Freude, gerade wenn das OCS auch mit live geht. Allerdings bin ich beim PTU immer so ein bisschen skeptisch, ist ein bisschen übertrieben. Aber ich rechne da auf jeden Fall auch dann immer mit ein paar Abstürzen oder so. Also wenn es dann da im PTU zu Abstürzen kommt, wäre mir das relativ kurz. Ist das halt so. Wichtig ist dann halt, dass das, wenn es wirklich final released wird, wenn 3.3 wirklich live geht, dass dann es zu keinen schweren Abstürzen mehr kommt. Also das jetzt nur so als kleine Vorwarnung an alle, die sich schon freuen auf 3.3 im PTU. Ja, das wird bestimmt der Burner, aber wahrscheinlich wird es auch so ein bisschen buglastig werden. Deswegen ist es halt noch im Public Test Universe oder das Public Test Universe, ne, immer im Hinterkopf behalten. Ja, und im Rahmen von 3.3, da soll es ja dann auch das Face-Over-IP und Voice-Over-IP-System geben. Und da hat Chris Roberts auch so ein bisschen was drüber verloren, beziehungsweise Sandy Gardner, einer von beiden auf jeden Fall. Und das scheint zumindest bei den Evocati schon mal gut anzukommen und die probieren das wohl sehr solide aus. Also wäre natürlich geil, wenn das Ganze dann schon so richtig live geht. Eine kleine Anmerkung aber noch am Rande, was mir gerade dazu einfällt. Hursten samt Monden kommt dann wahrscheinlich aber nicht live am 10.10., also zur CitizenCon, sondern das wird weiterhin im November erst live geschaltet werden oder ins PTU gehen oder wie auch immer. Es hieß zwar immer, dass Hursten und so am OCS hängen, davon gehe ich halt auch mal sehr stark aus, weil es wahrscheinlich sonst so ein bisschen unsere Hardware ans Limit oder übers Limit hinaustreiben würde. Aber das ist bisher, zumindest soweit ich das Ganze verstanden habe, noch nicht geplant, am 10.10. mit zu veröffentlichen oder um den 10.10. drumherum, sondern wirklich, dass Hursten erst im November, Mitte November live geht mit der sogenannten Patch-Version 3.3.5. Was im Übrigen jetzt nicht bedeutet, dass es noch 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 geben wird. Es ist eher so wirklich als, so als halber Patch zu verstehen, als halber voller also als halber Content-Patch. Als einen vollen Content-Patch würde ich halt sowas wie 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 bezeichnen. Und so ein halber Patch, wo halt so Hursten und so ein paar Sachen noch dazu kommen, ist dann halt die Bezeichnung 3.3.5, weil es so ein halber ist. Zumindest habe ich das mir so erklären lassen von ein paar Informatikern. Abgesehen davon könnten sie auch da eine x-beliebig lange Zahlenfolge hintersetzen. Das ist wohl bei Informatikern jetzt nicht gerade unüblich, was Versionierung betrifft, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich mich lieber raus. Da stecke ich nicht so tief in der Materie. Wichtig ist mir nur, dass klar wird, dass 3.3.5 nicht bedeutet, dass es auch 3.3.4, 3.3.3, 3.3.2, 3.3.1 geben muss. So, das ist nochmal so eine kleine wichtige Randanmerkung meinerseits. Also, wie gesagt, 3.3 wird wohl im Rahmen des CitizenCon im PTU veröffentlicht werden, mit Object Container Streaming und, soweit ich das verstanden habe, sogar auch noch mit Face-Over-IP und Voice-Over-IP. Und das sind schon mal ein paar, Features, auf die ich mich extremst freue. Im Übrigen, für mich persönlich macht das auch durchaus Sinn, dass sie in 3.3 schon das Object Container Streaming mit hineinpacken, auch ohne, dass sie Hursten mit hineintun in den Patch, denn so können sie das Object Container Streaming so ein bisschen schon mal testen, sage ich mal, so ein bisschen analysieren und auch durch uns Feedback erfahren. Also wir sind dann ja, ob jetzt PTU oder PU, eine relativ große Testgruppe, die relativ viele Daten zurückliefern wird, wenn wir das Ganze spielen. Und so können Bugs und Fehler im OCS natürlich auch noch effizienter vielleicht nicht, aber zumindest in größerer Anzahl gefunden werden und dann seitens CRG halt auch bearbeitet werden. Und wenn das Ganze halt so stabil läuft, dann kommt halt Hursten mit dazu. Und auch dieser Bereich muss dann natürlich auch wieder komplett getestet werden, auch gerade durch das Object Container Streaming, weil da sind dann halt neue Objekte, die halt mit in den gesamten oder in dieses gesamte Verse mit hineinfließen zusätzlich, was natürlich auch noch eine etwas größere Bearbeitung oder zumindest nicht Bearbeitung als solches, sondern eine größere Fehleranalyse nach sich zieht. Also wenn da halt irgendwelche Bugs sind, die müssen wir dann halt mitbedenken. Macht es halt schon mal Sinn, wenn dieses Grundgerüst schon mal halbwegs fehlerfrei funktioniert, in Klammer auf, ja, ich weiß, halbwegs, Klammer zu, und dann erst Hursten nachgeschoben wird, wenn man sicher ist, dass so OCS in der jetzigen Universe-Größe schon mal gut funktioniert. Zumindest habe ich das mir so erklären lassen von ein paar Informatikern und mir auch so ein bisschen selber zusammengereimt. Wenn ihr da andere Informationen habt, warum, wieso, weshalb, wird mich das auch spannend oder was heißt spannend, brennend interessieren, schreibt mir da doch gerne eine Mail oder schreibt mich einfach im Spektrum an. Das würde mich mal sehr stark freuen. Unterm Strich muss ich sagen, ich freue mich auf den Patch, denn wenn das OCS, also das Object Container Streaming, richtig gut läuft und es wirklich zu so massiven FPS-Boost dann wirklich kommt, dann wird das halt auch, denke ich mal, ein wirklich flüssigeres Spielen. Ich bin halt auch gespannt, ob das Auswirkungen haben wird auf die NPCs und deren Bewegungsabläufe oder so, da bin ich nochmal gespannt. Aber da müssen wir natürlich nur ein bisschen abwarten. So, aber jetzt mal genug von dem 3.3-Patch oder 3.3.5-Patch mit OCS und VoIP und VoIP und was nicht immer. Machen wir mal weiter mit den Gesagten in dem Around the Verse. Und da wurde uns auch mitgeteilt, dass das Design-Team jetzt ein Tool sich gebaut hat oder fertiggestellt hat oder geschaffen hat, mit denen sie Objekte halt visualisieren können, darstellen können, ohne dass man dafür extra noch so ein Level bauen muss oder ähnliches, damit das halt von anderen Teams halt besser aufgenommen und verarbeitet werden kann. Also die Designer machen jetzt natürlich nicht nur so Raumschiffe oder so ein Kram, aber da kann halt auch mal so Mülleimer oder so eine Bank oder sowas mitdesignt werden, die sogenannten Props, die dann im Level-Design halt mit verbaut werden sollen. Da macht es halt schon durchaus Sinn, wenn diese grundsätzlichen Designs halt losgelöst von irgendeinem Level sich in 360 Grad halt angeschaut werden können. Und da wurde jetzt halt entsprechend ein Tool entwickelt, mit dem ich halt auch verschiedene Lichtquellen simulieren kann oder darstellen kann. Also ich kann dieses Objekt halt in verschiedenen Licht- oder unter verschiedenen Lichtbedingungen halt anderen Leuten halt präsentieren oder mir halt anschauen, das Ganze halt individuell rotieren lassen und auch senken, schwenken, wie auch immer, und kann mir dann dieses Objekt halt wirklich schon mal so grob vorstellen, wo da am besten halt das Licht drauf fallen sollte, damit das am besten in Szene zu setzen ist, etc. pp. Und das soll wohl CIG bei dem Entwickeln und Design halt deutlichst helfen. Ja, ansonsten sei noch gesagt, dass die Fahrstühle überarbeitet werden. Da gibt es so eine neue Mechanik, die Fahrstühle konstanter machen, dass sie halt auch wirklich ihren Weg vernünftig finden und nicht manchmal so ein bisschen abrauchen und ähnliches oder halt durchlässig werden, ist alles schon vorgekommen. Auch da muss ich sagen, finde ich gut. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze dann halt wirklich quasi sich umgesetzt darstellt. Ja, dann wurde noch eine neue Missionsgeberin uns vorgestellt. Da war das Besondere, dass sie ein künstliches Bein bekommen hat. Sie hatte wohl vorher, soweit ich das verstanden habe, ein normales Bein. Das hat nicht so ganz in das Konzept gepasst. Da wurde das Bein durch ein künstliches ersetzt. Und durch dieses kybernetische Bein soll dem Charakter mehr Ausdruck verliehen werden von dem Hintergrund, vom Background her und so. Finde ich eigentlich ganz nice. Finde ich eine schöne Idee. Dann hat man nämlich auch, finde ich persönlich zumindest, so eine kleine Vorstellung, wie dieses Death of a Spaceman halt passiert, weil das soll ja eigentlich genauso sich verhalten, dass wenn du einen schweren Unfall leidest und ein Charakter eigentlich tot ist, bla bla, dann bekommst du künstliche Gliedmaßen und da sieht man halt, dass diese Missionsgeberin schon mal einen sehr schweren Unfall halt hatte, todesnah könnte man sagen, und deswegen dieses künstliche Bein. Und da muss ich sagen, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Sah zumindest für mich schon mal nicht schlecht aus. Hat mich so ein bisschen an die Cyberpunk-Rollenspiele, so wie Shadowrun oder ähnliches, erinnert. Von daher, ich bin ein Freund davon, ich finde sowas cool und bin mal gespannt drauf, wie die dann im Verse wirklich halt ausschaut. Ich bin mir momentan nicht sicher, in welchem Patch wir die zu sehen kriegen werden, ob es in 3.3 ist oder erst in späteren Patch-Versionen, nagelt mich nicht drauf fest, da möchte ich keine Aussage zu machen. Da müssen wir natürlich noch mal ein bisschen warten. Ja, und ansonsten wird auch noch weiter an einer verbesserten Scanning-Mechanik gearbeitet, damit wir mit unseren Prospector-Schiffen auf Planeten oder halt im Asteroidengürteln besser Mineralien finden, also abbaubare Gesteine besser gesagt finden und dann da die Mineralien rausziehen können. Das sah auch schon mal ziemlich spannend aus. Auch da keine Ahnung, wann das Ganze ins Spiel kommt. Vielleicht schon mit 3.3, vielleicht auch später. Da müssen wir natürlich mal wieder ein wenig warten. Ja, und das war's eigentlich. Das waren die in meinen Augen interessantesten und spannendsten Neuigkeiten, die ich aus Around Reverse halt mir rausgezogen habe. Es war vom Feeling her so, dass sich CRG schon sehr stark auf die Sitcon vorbereitet, die am 10.10. stattfindet, und dass halt der Fokus der Arbeiten in CRG oder ja, bei CRG, sagen wir es mal so rum, auf die 3.3-Version halt hinausläuft, beziehungsweise auf die Air Citizen Con-Präsentation im Allgemeinen. Also in deren Haut möchte ich bei dem Arbeitspensum nicht unbedingt stecken. Ich glaube, da Wochenende ist so eine schöne Theorie und auch ein früher Feierabend ist da nicht wirklich unbedingt drin. Aber ja gut, warten wir mal ab, wie das Ganze sich dann am Ende des Tages wirklich entwickelt und darstellt am 10.10. bei der CitizenCon, ob sich deren Arbeit und deren Mühe wirklich gelohnt hat. Ich bin mal optimistisch und gehe mal ganz ehrlich davon aus, dass wir da, wie eigentlich bisher jedes Jahr, eine richtig geile Präsentation sehen werden und richtig schöne Panels bekommen werden, wo wir so ein tieferen Einblick in den Arbeitsablauf bei CRG gewinnen werden, und ich freue mich da schon drauf. Ich werde sie mir wahrscheinlich nicht komplett live anschauen, das ist so ein bisschen spät, das geht nach deutscher Zeit um 8 Uhr abends los mit der Opening Presentation und ich glaube endet irgendwann um 4 oder 5 Uhr morgens. Das ist mir dann doch so ein wenig zu spät. Da würde ich wahrscheinlich am Rechner oder so einpennen und das wäre dann irgendwie auch so ein bisschen schade. Außerdem gibt es am nächsten Tag auch noch dieses komische Konzept mit Arbeit und das beißt sich dann ein wenig, wenn man da unausgeschlafen hingeht. Jo, das wär's. Das ist mein Geschwafel zu der Folge von Around the Worlds vor der Sitcon. Haha. Und ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal weiter mit Calling All Devs und dabei auch schon mal viel Vergnügen. Machen wir mal weiter mit Calling All Devs. Und da hatte diese Episode eigentlich sogar den Untertitel, wie ich finde, mittlerweile passenderweise, A Dude vs. My Spaceship. Denn die erste Frage alleine drehte sich um die Navigation im Weltraum. Wie kann man das möglich machen? Bisher haben wir zwar die Star Map, die ist allerdings momentan noch sehr, sehr statisch. Wir können halt keine weiteren Punkte irgendwo in der Star Map verankern, um dann da irgendwo hinzufliegen. Also bisher haben wir halt nicht die Möglichkeit, irgend so einen Punkt im Verse halt anzuklicken und zu sagen, hey Keule, da treffen wir uns, ne? Hier bei im Bereich XY können wir uns treffen. Und da kommen wir jetzt auch schon quasi zum Punkt. CRG will früher oder später halt ein Koordinatensystem einbauen in das Spiel, mit denen wir tatsächlich dann vernünftig arbeiten sollen. Das ist halt eine kleine, tricky Aufgabe für CRG, denn die Frage ist halt, also bei so einem Koordinatensystem, du hast halt immer so einen Mittelpunkt, von dem du halt aus die Koordinaten berechnen, könnte man sagen. Also es muss immer ein Mittelpunkt vorhanden sein, um in positiven oder negativen Koordinatenbereich in irgendeiner Art und Weise aktiv zu werden. Und da ist halt die Frage, wo setzt du das Zentrum hin? Und das Zentrum kann halt schwer ein Sonnensystem oder sowas sein. Es muss halt so ein fester Punkt halt sein. Und da ist halt eine Überlegung, dass man die Sonne im Sol-System halt verwendet, also quasi unsere Sonne. Da ist halt allerdings der Nachteil, dass es ziemlich große Koordinaten, Zahlen, Kolonnen halt am Ende geben würde, wenn du relativ weit dich von diesem Sonnensystem halt aus entfernt aufhältst und da halt eine Koordinate bestimmen möchtest oder definieren möchtest. Eine weitere Möglichkeit, die CIG sich auch überlegt, ist, dass du ein Koordinatensystem immer auf Basis des aktuellen Sonnensystems, in dem du dich befindest, heraus verwendest. Da hast du halt wesentlich angenehmere Zahlengrößen, mit denen du arbeiten kannst, im positiven wie auch im negativen Spektrum, und kannst das Ganze so ein bisschen besser handeln. Da ist eventuell das Problem, was denn das, dass du dann natürlich immer definieren musst und klar sagen musst, okay, in welchem System du dich befindest, wenn du diese Koordinaten halt erstellst. Das heißt, du musst immer noch so eine zusätzliche Angabe, so eine quasi Ortsangabe halt klar definieren oder umreißen. Ich persönlich würde dieses System durchaus bevorzugen, weil, naja, ein Koordinatensystem innerhalb eines Sonnensystems macht für mich einfach mehr Sinn. Allerdings ist natürlich die Frage, wie CRG dann mit Points of Interest beziehungsweise mit Objekten oder interessanten Orten halt umgehen möchte, die außerhalb eines Sonnensystems sich halt befinden. Wir hatten das ja auch in der letzten Zeit in den Medien, dass ein Mond außerhalb unseres Sonnensystems gefunden wurde. Und wie willst du dann halt quasi für diesen Mond oder für so ein Objekt, was außerhalb des Sonnensystems wäre, was demnach ja außerhalb des Koordinatensystems, was für das Sonnensystem halt zuständig ist, sich befinden würde, die Koordinaten berechnen lassen möchtest? Also da ist halt so ein kleiner Knackpunkt, der dann halt da den Nachteil hat, dieses System oder diesen Ort könntest du halt definieren, wenn du das Koordinatensystem ausgehend von unserer Sonne definieren würdest, dann könntest du einfach die entsprechenden Zahlen nehmen, weil du halt keinen Ort als Basis quasi hast, zumindest verstehe ich das Ganze so oder sehe ich oder beurteile ich das Ganze so, sagen wir es mal so rum. Das wäre halt davon der Vorteil. Allerdings hast du dann halt diese gigantischen Zahlenkolonnen, also das ist halt gar nicht so einfach für CRG, soweit ich das Ganze wahrnehme und interpretiere, zu beurteilen oder zu bewerten. Aus dem Bauch aus wird man natürlich schnell sagen, ja, hier komm, ne, lokales Sonnensystem, davon die Koordinaten erstellen und gut ist, reicht schon. Aber wie gesagt, wenn Objekte außerhalb von den regulären Sonnensystemen sich befinden, wie willst du denn da die Koordinaten irgendwo erstellen? Oder wie gehst du mit Koordinaten um oder mit, sag ich mal, unerforschten Gebieten um? Also du hast halt einen Explorer, der hat halt, sagen wir mal, ein neues Sonnensystem halt aufgetan und ist da fröhlich am Rumforschen und findet da dann ein paar lustige, schöne, interessante Sachen. Jetzt will er da die Koordinaten halt weitergeben. Die Frage ist halt, wie kommst du denn dahin? Weil das Sonnensystem sagt dir halt nichts, dein Navigationscomputer kann da dahin halt keine Route berechnen. Und ähnliches, das ist halt auch dann so ein bisschen tricky. Muss man sich halt überlegen, wie man das Ganze dann halt am Ende des Tages seitens CRG umsetzt. Ja, dann kommen wir auch mal zur zweiten Frage, und zwar dreht die sich um die Weiterverwertung von Treibstoffen und Flüssigkeiten in aufgebrachten Raumschiffen. Man könnte sich das halt so vorstellen, du bist mit deinem Schiff irgendwo im Raumkampf unterwegs gewesen, hast allerdings viel Treibstoff verloren, hast das gegnerische Schiff zur Strecke gebracht, das Wrack schwebt vor dir rum, kannst du daraus halt irgendwelche Treibstoffe noch quasi rausziehen aus dem vielleicht noch intakten Treibstofftank des zerstörten Schiffes oder des kampfunfähigen Schiffes. Bisher ist dieses Feature halt soweit noch nicht ausgegoren. Die erste Implementierung der sogenannten Salvage-Mechanik, also der Verwertungsmechanik, kommt ja mit 3.4, und da kommt diese Möglichkeit halt noch nicht zu uns. CRG, soweit ich das Ganze verstanden habe, ist da zwar am Überlegen, aber sie sind sich noch nicht so ganz sicher, wie sie das Ganze am Ende des Tages halt umsetzen wollen und umsetzen können. Ich finde das eigentlich eine durchaus spannende Frage, weil, naja, ich meine, klar, du kannst diese ganzen Sachen verwerten, aber du brauchst natürlich auch eine Möglichkeit, um diese Schiffe halt zu verwerten und auch diese Ressourcen zu verwerten, und in diesem Fall wäre die Ressource Treibstoff. Ich vermute einfach mal, dass man das mit einem Verwertungsschiff durchaus kann, also Reclaimer und Vulture, aber so, wenn ich mit meiner Super Hornet oder sowas im Raumkampf ein gegnerisches Schiff zerlege oder das Wrack von mir hertreibt, werde ich sehr schwer den Treibstoffstank von dem Typen halt plündern können, sage ich jetzt einfach mal. Also ich bin gespannt drauf, wie sie das Ganze umsetzen. Ja, und in der dritten Frage geht es um die berühmt-berüchtigte Barnum Merchantman, die ja schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit im Konzept sich befindet oder in der Ship-Pipeline sich befindet. Sie ist momentan noch nicht gebaut. Und da ist halt die Frage, wie stark sich das ursprüngliche Design unterscheidet von dem jetzigen größeren Design der Barnum Merchantman. Und zwar hat sich natürlich die Barnum Merchantman im Laufe der Zeit in der Größe und ähnliches verändert, aber das Grundkonzept ist immer noch das gleiche, und zwar ist das Ganze halt immer noch ein Handelsschiff, so wie es halt ursprünglich immer noch quasi das erste Mal verkauft wurde. Sprich, da soll es immer noch so einen eigenen Shop quasi drin geben und ähnliches. Aber, also wie gesagt, da gibt es halt keine größeren Veränderungen. Einfach, es ist immer noch so dieses große Handelsschiff mit so einem riesigen Shop drin. Du sollst da immer noch von Planet zu Planet hopsen mit können und dann da immer noch deine Waren anbieten können, direkt aus dem Schiff heraus. Der Entwickler geht übrigens auch noch auf ein paar Gerüchte darauf ein, dass der Merchantman ja extrem wendig und schnell sein soll, zumindest schnell oder wendig im Verhältnis. Und der Designer oder Entwickler sagt halt, nee, also wirklich wendig oder schnell wird das Schiff nicht. Es wird halt gut gepanzert sein und es ist halt auch gut bewaffnet. Aber es ist halt bedingt durch die Größe auch entsprechend schwerfällig. Also ich würde sagen, so im Rahmen der Reclaimer dürfte es sich am Ende des Tages einpendeln. Das heißt, wir werden da jetzt kein super agiles, riesiges Schiff haben mit schweren Kanonen, was alles aufs Korn nehmen kann. Da gab es halt wohl mal ein paar Gerüchte und diese Gerüchte werden einfach mal so sehr solide zerstreut, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und die letzte Frage ist so ein bisschen, ich sage mal, merkwürdig. Und zwar dreht sie sich darum, ja, schlicht und ergreifend um Sklavenhandel. Und zwar, dass man als Spieler irgendwo mehr oder weniger in der Lage sein könnte oder soll später vielleicht Sklavenhandel betreiben zu können. Weil man kann ja auch irgendwie Leute gefangen nehmen etc. pp. Und die muss man ja irgendwo weiterverwerten. Ich finde das so ein bisschen, es hat so ein kleines Geschmäckle. Ich bin da kein Fan von, sage ich mal so herum. Gut, für den einen oder anderen gehört das vielleicht dazu. Und man kennt das ja auch noch aus anderen Spielen. Privateer war das, glaube ich, sehr gut möglich. Dann, wenn man da als Pirat unterwegs war und die Crew eingesammelt hat, konnte man die als Sklaven weiterverkaufen. Und das ist halt auch in der Lore verankert bei Star Citizen. Aber momentan, so der Entwickler, ist das bisher nicht so stark geplant. Etwas Ähnliches ist geplant, und zwar die Kopfgeldjäger. Da kannst du natürlich Leute gefangen nehmen und diese Leute dann quasi auch an die Obrigkeit verkaufen. Aber bisher ist zumindest sich noch oder hat sich CRG noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie du gefangen genommene Crew, die nichts anderes getan hat, als sich zu wehren, wenn du da als Pirat quasi angreifst. Also wie du diese Crew verkaufen kannst als Sklaven oder so. Das ist so zumindest noch nicht von CRG zumindest großartig besprochen worden. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich halt entwickelt. Also ich bin wirklich gespannt drauf, ob man Sklavenhandel am Ende des Tages in Star Citizen machen können wird als Spieler. Ist halt so eine kleine ethische Frage, also zumindest für mich persönlich. Auch wenn es im Background in der Geschichte von Star Citizen halt verankert ist, dass es da auch Sklavenhandel gab, gibt und bla und blub. Weiß ich persönlich jetzt nicht unbedingt, ob ich Sklavenhandel unbedingt als Game-Feature irgendwo brauche. Ich wäre da, glaube ich, persönlich jetzt kein so großer Fan von. Aber mal gucken, was CRG draus macht. Ja, und das waren sie. Das waren die Fragen von Calling All Devs. Für mich persönlich ist am spannendsten die Frage gewesen, die sich um dieses Koordinatensystem halt drehte. Und halt auch die Probleme, die da der Designer bzw. der Entwickler halt angesprochen hat, die damit einhergehen. Das muss ich sagen, fand ich mit am spannendsten. Da bin ich halt auch am meisten auf die Entwicklung gespannt. Denn bisher können wir nur Treffpunkte im Spiel, zumindest nach aktuellem Stand der Technik, abmachen oder uns verabreden, wenn wir halt irgendeinen wirklichen Punkt halt haben, den wir ansteuern können. Ob es jetzt Levski ist oder irgendeine kleine Bodenstation auf einem der Monde oder sowas. Also wir haben nur diese fixen Punkte und können halt ansonsten keinen abstrakten Treffpunkt halt in irgendeiner Art und Weise halt ansteuern. Das finde ich ein bisschen schade und von da freue ich mich da schon so ein bisschen. Freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf. So, aber jetzt würde ich sagen, genug von Calling All Devs, mache ich mal weiter mit dem letzten Teil des heutigen Podcasts, und zwar meinem kleinen Geschwafel. Und da wünsche ich euch auch schon mal viel Vergnügen. Ja, da sind wir auch schon am Ende des heutigen Geschwafels angekommen. Ich schwafel jetzt noch ein bisschen, und zwar über Schiffe, die man als quasi unterstützende Schiffe einsetzen könnte, wenn man mit der Vulture oder mit der Prospector, aktiv werden möchte. Und zwar das Ganze, diesen Arbeitsprozess etwas optimieren möchte, weil mehr mit beiden Schiffen muss man ja am Ende des Tages irgendwo auch ein bisschen Gewinn abgreifen und den kann man am besten so generieren, wenn man möglichst lukrative Ressourcenfelder auftut und diese dann aberntet. Ob das jetzt irgendwelche Gesteine sind oder irgendwelche Schiffe, spielt ja am Ende des Tages keine Rolle. Die Hauptsache ist, dass man da guten Gewinn einfährt. Und da war halt oder ist halt die Frage, macht es Sinn, weitere Schiffe dafür sich in irgendeiner Art und Weise anzuschaffen, mit denen man womöglich besser Ressourcenfelder ermitteln kann? Die Frage finde ich ziemlich interessant und spannend. Ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen angeschaut und bin mal auf die Seite von der Prospector und von der Vulture gegangen und habe da mich ganz grob erstmal an den Avionics orientiert. Und sowohl Prospector als auch die Vulture haben Radare der Größe Small, also kleine Geräte, Systeme und auch entsprechend nur Small, also kleine Computereinheiten. Ich vermute mal, dass dadurch die Effektivität relativ eingeschränkt sein wird, da diese Scanning-Mechanik, dann limitiert ist. Aber ich möchte ja mit beiden Schiffen mehr oder weniger das möglichst lukrativste Feld finden und das möglichst zeitnah. Jetzt liegt es halt irgendwo schon so ein bisschen auf der Hand, dass man ein Scanning-Schiff, also ein Exploration-Schiff, sich zulegt und mit diesem Schiff quasi vorher mal so einen gewissen Bereich halt abfliegt und dann sich die Koordinaten quasi merkt, wo lukrative Felder sein sollen und dann da halt mit der Vulture oder mit der Prospector hinfliegt, vielleicht noch mit einem Kumpel, der so ein kleines Frachtschiffchen fliegt und dann da dieses Feld halt aberntet. Und ich habe mir jetzt deswegen mal so ein bisschen die Exploration-Schiffe angeschaut, die ja noch im Rahmen von Einspieler-Schiffen halt liegen. Kleine Anmerkung am Rande, die Aurora LX und die Mustang Beta fallen da schon mal raus. Die habe ich jetzt da gar nicht mehr großartig angeschaut, denn es handelt sich in beiden Fällen um Starter-Schiffe. Das heißt, die sind halt auch meiner Meinung nach von der Einsatzfähigkeit halt dafür nicht zu gebrauchen. Also die Reichweite wird wahrscheinlich nicht hoch genug sein und halt auch die Elektronik, die verbaut ist, wird halt auch entsprechend nicht so gut sein, dass man damit lukrativ arbeiten kann, sage ich jetzt mal. Also effizient und effektiv arbeiten kann. Also was haben wir noch im Repertoire? Da haben wir die 315P, die F7C Tracker Hornet, die Freelancer Dua, die Reliant Zen und die Terrapin. Und ich habe mir die Schiffe so grundlegend mal so ein bisschen angeschaut und ich fange mal mit der 315P an. Die wird momentan halt überarbeitet, deswegen ist das so ein Wackelkandidat. Ich persönlich würde das Schiff bisher rausnehmen, da das Schiff zwar relativ schnell ist für es hat eine 300er Serie, die sind ja alle recht schnell, ich bin da kein großer Fan von den Origin-Schiffen und auch wenn die 315P als Pathfinder, also irgendwo Exploration-Schiffer definiert oder deklariert wurde, ist es halt, denke ich mal, recht, eingeschränkt mit den Möglichkeiten. Zwar wird der Scanner auf Exploration ausgelegt sein, aber so wirklich mich mit anfreunden kann ich mit dem Schiff einfach nicht. Das Schiff besitzt auch nur ein kleines Radarsystem und eine kleine Computereinheit. Das heißt, da werde ich auch jetzt nicht viel weiter kommen mit dem Scanner als die Scanner, die verbaut sind, eine Prospector bzw. eine Vulture. Von daher wird das kein Mehrwert. Ähnlich verhält sich das Ganze halt auch tatsächlich mit der Reliant Zen. Da bin ich sowieso ein bisschen skeptisch, ob das jetzt noch wirklich als Exploration-Schiff gilt. Denn der Fokus des Schiffes auf der Schiffsmatrix hat sich halt ein bisschen verändert. Und zwar ist das nicht mehr Exploration, sondern Light Science. Das denke ich mal, wird von dem gesamten Konzept sich halt abwandeln, weg von der Exploration hin zur wissenschaftlichen Anwendung, zum Analysieren und ähnliches von Phänomenen und da halt auch in dem Einstiegsbereich. Das finde ich irgendwo ziemlich spannend, weil das so nie offiziell wirklich erwähnt wurde, gesagt wurde. ist mir halt jetzt bei der Recherche aufgefallen und das fällt dadurch halt auch so ein bisschen raus, denn auch dieses Schiff hat nur ein kleines Radarsystem und einen kleinen Computer. Abgesehen davon wird, wenn der Scanner mehr so auf wissenschaftliche Analysen halt ausgelegt sein und jetzt nicht unbedingt so auf Exploration Scanning, womit ich halt solche Felder halt wahrscheinlich gut finden kann. Jo, was bleibt also momentan als nächstes, was leider auch rausfällt, und zwar die F7 Hornet, die Tracker-Version, die fällt auch raus. Die ist zwar laut Beschreibung darauf ausgelegt, halt auch im Bereich der Tiefenraumerkundung aktiv zu werden, allerdings besitzt auch sie nur ein kleines Radarsystem und ein kleines Computersystemchen. Und damit, denke ich mal, wird die Effektivität der Scanner ähnlich sein wie die der Prospector und der Vulture. Das heißt, nicht wirklich mehr Scanning-Reichweite. Zwar ein sehr durchhaltefähiges Schiff, was halt von der vom Waffenaufbau, wenn man da noch ein bisschen was aktiv machen möchte, zwar recht modular ist. Man kann das Ding noch gut aufmunitionieren oder aufrüsten. Aber wenn ich damit primär so wirklich Ressourcenfelder entdecken möchte, dann bin ich mit dem Schiff wahrscheinlich etwas aufgeschmissen. Ja, das ist, sind schon mal die Schiffe, die für den Bereich zumindest nach meiner Warte so ein bisschen herausfallen, da einfach die Scanner und die Computer genauso groß sind wie die Schiffe, die für den Job eigentlich vorgesehen sind. Das heißt, vermutlich würde ich damit halt keinen größeren Vorteil ziehen. Beziehungsweise der Fokus des Schiffes hat sich wie bei das dahingehend geändert, dass es gar nicht mehr für die Tiefenraumaufklärung halt ausgelegt ist, sondern mehr für die wissenschaftliche Erkundung etc. pp. Aber gut, ne? Unterm Strich die 315P, die F7C Tracker und die Reliant Sen fallen raus, genauso wie die Mustang Beta und die Aurora LX, die halt einfach schlicht und ergreifend Starterschiffe sind. Was bleibt also noch? Bleiben tut, zumindest nach meiner Wahrnehmung, die Freelancer Dur oder die Terrapin. Und schauen wir uns das Ganze mal so ein bisschen an. Die Freelancer Dur und die Terrapin haben mittelgroße, also medium-sized Radaranlagen. Das heißt, der Radarscan wird weitreichender sein und wahrscheinlich auch mehr Informationen mir liefern. Die Freelancer Dur hat zwei Computersysteme der mittleren Größe. Die Terrapin hingegen hat nur ein Computersystem der mittleren Größe. Das heißt, momentan wäre die Freelancer von den technischen Eigenschaften, also von den Avionics, der Terrapin überlegen. Soweit schon so gut. Wenn ich mir jetzt allerdings so die Abmessung halt anschaue, ist die Terrapin allerdings nicht deutlich kleiner, sondern einfach nur ein wenig kleiner aktuell. Denn die Freelancer hat 38 Meter Länge, 23,5 Meter in der Breite und 9,50 Meter in der Höhe, während die Terrapin deutlich kompakter daherkommt mit knapp 20 Metern, also 19,5 Meter Länge, 14,5 Meter Breite und 6 Meter Höhe. Und auch was die das Gewicht betrifft, siegt da die Terrapin. Die wiegt nur 86 Tonnen und die Freelancer Dua 213 Tonnen und ein paar Zerhackte. Das heißt, die Terrapin ist am Ende des Tages wahrscheinlich, sowas muss ich mal dazu sagen, auch manövrierfähiger. Momentan ist die Terrapin sogar im MPU. Die Freelancer Dua kommt dieses Jahr noch zu uns. Und die Terrapin fliegt sich halt tatsächlich recht im Verhältnis zu der Aufgabe agil. Ja, das heißt, für mich, wenn ich das einem oder wenn diese Tätigkeit ein Spieler nur wahrnehmen soll, der halt möglichst agil sein möchte, würde ich die Terrapin mehr empfehlen als die Freelancer Dua. Die Freelancer Dua ist einfach zu groß unterm Strich. Zwar besitzt sie einen weiteren Computerkern, allerdings ist das Schiff dann halt auch mal eine solide Rutsche größer, fällt auch in den Medium-Bereich der Schiffsgröße, wenn die Terrapin noch im Small-Bereich agiert. Ich würde sagen, Terrapin ist da tatsächlich am Ende des Tages der Gewinner. Gut, wir müssen natürlich auch abwarten, wie sich die Freelancer Dua noch entwickelt, nachdem sie wirklich ins Spiel gekommen ist. Sie wird ja momentan mehr ausgearbeitet, also umgesetzt und flight-ready gemacht auf Basis der Kern-Freelancer. Da müssen wir natürlich mal abwarten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Freelancer-Dua auch noch ein bisschen vielseitiger, denn die Freelancer-Dua kann Fracht transportieren, zwar aktuell nur 28 Frachteinheiten, die Schildkröte des Todes wiederum nur 0 Frachteinheiten, also die Terrapin. Das heißt, wenn man dann noch ein bisschen mehr mit dem Schiff machen möchte, ist man vielleicht bei der Freelancer besser aufgehoben. Es kommt halt wirklich darauf an, also wenn du dieses Schiff wirklich nur brauchst, für deine Industrieschiffe wie die Vulture oder die Prospector Gebiete aufzuklären, wo du mit denen effizient arbeiten kannst, und für keinen anderen Job brauchst, dann wäre die Terrapin in meinen Augen wirklich das Schiff der Wahl. Während natürlich die Freelancer so ein bisschen mehr Variation dir geben würde. Also du könntest damit noch so ein bisschen Handel treiben, also wirklich minimalst. Und du könntest, mit beiden Schiffen auch immer auf Exploration-Tour gehen. Terrapin und Freelancer haben beide Betten zum Ausloggen und Einloggen. Was den Treibstoff betrifft, das ist relativ schwer zu sagen, wie sich das am Ende des Tages wirklich halt auswirkt. Wir können jetzt grob spekulieren, und zwar was die groben Systeme halt betrifft. Die Freelancer hat halt medium-sized Treibstoffeinlässe, Treibstofftanks und Quantum-Tanks und Antriebe etc. pp. Während die Terrapin nur kleine Treibstoffeinlässe halt und Tanks, sowie auch Antriebe und ähnliches. Das ist halt für die Größenklasse entsprechend angepasst. Wie sich das Ganze dann im Spiel halt auswirkt, bleibt abzuwarten. Also die Freelancer sehe ich halt wirklich mehr im Bereich der Tiefenraumaufklärung, dass du da vielleicht sogar ein bisschen mehr länger aktiv sein kannst und nochmal ein bisschen was anderes damit machen kannst, auch so leichtere Frachtjobs, während die Terrapin ein bisschen fokussierter ist auf eine Gebietsaufklärung. Ob du damit auch Tiefenraumaufklärung machen kannst, ich denke vermutlich auch, dass sie die gleichen Wege zurücklegen kann wie die Freelancer. Allerdings ist sie nicht so vielseitig im Einsatz. Auch von der Bewaffnung her muss man sich klar machen, dass die Freelancer-Dua stärker bewaffnet ist als die Terrapin. Die Terrapin hat aber unter der Schnauze so einen kleinen Turm, mit denen so ein bisschen Piu-Piu machen kann. Und ansonsten basiert das Konzept der Terrapin halt auf einem passivem Schutz, das heißt, sie hat recht gute Panzerung, recht gute Schilde, während die Freelancer-Dua halt auch sehr stark im offensiven Schutz halt arbeitet mit den insgesamt 4 Gimbals, heißt 3 Aufhängungen. Also wenn es mal zum Raumkampf kommt, bist du mit der Freelancer zumindest besser bewaffnet. Ob du agiler bist, weiß ich nicht, aber von der Grundbewaffnung her wirst du in der Freelancer-Dua ein bisschen mehr austeilen können. Von der Durchhaltefähigkeit, was die Komponenten und ähnliches betrifft, wird wahrscheinlich sogar die Terrapin die Nase vorhaben. Also das sind alles so für und wider. Wenn ich das jetzt allerdings komplett runterbreche auf die ursprüngliche Frage, sprich, welches Schiff kann man empfehlen als unterstützendes Schiff für Industrieschiffe, dann bleibe ich da bei meiner Aussage der Terrapin. Vorausgesetzt natürlich, dass du mit dem Schiff nichts anderes großartig machen willst. Okay, Terrapin, damit kannst du noch ein bisschen Exploration betreiben, so ist nicht. Aber halt nichts großartig transportieren. Du kannst kein Bike reinstellen, wenn du auf Exploration Tour bist oder ähnliches. Das kannst du wiederum in der Freelancer Tour. Aber ja, wie gesagt, da muss man halt diese Abwägung machen. Wenn du halt nur das Schiff dazu brauchst, um deine Industrieschiffe zu unterstützen, Terrapin, wenn du noch ein bisschen mehr mitmachen willst, würde ich glaube ich sogar zu Freelancer Dua raten. Persönlich muss ich sagen, sind beide Schiffe spannend und interessant. Also da will ich bei beiden nichts absprechen. Ja, und das ist eigentlich so den Rat, den ich geben kann, wenn ihr noch ein unterstützendes Schiff sucht für eure Vulture oder für die Prospector, um gute Ressourcenfelder aufzutun. Ja, und das ist eigentlich auch glatt meine endgültige Aussage. Also ich bleibe bei der Terrapin für diese Kernfrage, die gestellt wurde. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass die Terrapin relativ teuer ist. Sie kostet $220 ohne Steuern. und ohne Umrechnungskurs. Und da ist natürlich die Freelancer Dua deutlich billiger, wenn du dir das Schiff irgendwo für Echtgeld jetzt schon im Vorfeld kaufen möchtest. Da muss man sich natürlich wirklich sicher sein, dass man bereit ist, wirklich $220 in die Hand zu nehmen für ein Unterstützungsschiff. Da wäre die Freelancer vielleicht wieder eine interessantere Option, denn diese kostet nur $135 und wäre damit so ein bisschen günstiger. Allerdings, wenn du dir das Ganze im Spiel erspielen möchtest, dann würde ich wahrscheinlich die Freelancer Duo auslassen in dem Bereich und tatsächlich zusehen, dass ich die Terrapin mir zulege. Vom Hintergrund aus betrachtet ist die Terrapin auch das aktuellere Schiffsmodell. Wenn du halt mal was Aktuelles haben willst und die Freelancer ist schon so ein bisschen älteres in die Jahre gekommenes Schiffsmodell, aber gut, das ist jetzt mehr auf Hintergrund, auf Lore basiert, von daher egal. Also wie gesagt, der Preis ist da schon auch noch eine Nummer, die man mit im Auge behalten sollte für das, was am Ende bei rumkommt. Wenn du sagst, okay, was Lacoste, die Rolex, Geld spielt keine Rolle, dann kannst du ruhig sagen, okay, dann nimmst du die Terrapin und gutes, dann hast du ein gutes Schiff, was genau für diesen Bereich halt wunderbar funktioniert, was du super alleine fliegen kannst, was klein genug sein wird, um die gleichen Wege fliegen zu können wie deine Prospector oder wie deine Vulture, was auf sämtlichen anderen Schiffen wahrscheinlich kostengünstig repariert werden kann oder transportiert werden kann in andere Systeme und so. Das nochmal so mit dazu gesagt. Aber der Preis, das ist halt natürlich eine richtige Hausnummer. Das muss man immer mit bedenken, mit im Hinterkopf behalten. Also das nochmal so am Rande mit dazu gesagt. Ja, und mit dieser abschließenden Meinung oder Empfehlung zur Terrapin würde ich mich jetzt auch verabschieden. Wie gesagt, das ist meine persönliche Sicht der Dinge, meine persönliche Meinung und Empfehlung. Ihr könnt und solltet für natürlich gerne euch auch selber Gedanken machen und auch ihr könnt auch gerne natürlich eine andere Meinung haben. Mich interessiert sogar eine andere Meinung in dem Falle. Schreibt mir die doch bitte unter knarks@gmx.de oder natürlich auch gerne im Spektrum. Da könnt ihr mir übrigens auch Lob oder Kritik hinterlassen oder auch mir mitteilen, wenn ich etwas wirklich vergessen haben sollte, denn ich habe halt keinen 100%igen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit. So, das war's jetzt auch mit dem heutigen Podcast. Ich wünsche euch allen viel Vergnügen bei den Präsentationen der Sitcon und viel Spaß in der Patch 3.3 Version, also in der 3.3 PTU Version und möglichst wenig Abstürze, und ich sage in diesem Sinne Tschüss!